Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Herrn und Vater.
Amen.
Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Das für heute verordnete Predigtwort steht bei Hiob im 2. Kapitel, die Verse 1 bis 13. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, dass auch der Satan unter ihnen kam und vor den Herrn trat. Da sprach der Herr zu dem Satan: Wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zu dem Satan: Hast du Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt? Denn es ist seinesgleichen auf Erden nicht, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Haut für Haut, und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen. Der Herr sprach zu dem Satan: Siehe, da er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben. Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis auf seinen Scheitel. Und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. Und seine Frau sprach zu ihm: Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb. Er aber sprach zu ihr: Du redest, wie die törichten Weiber reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Als aber die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie, ein jeder aus seinem Ort: Eliphas von Teman, Bildad von Schuach und Zophar von Naama. Denn sie waren eins geworden, hinzugehen, um ihn zu beklagen und zu trösten. Und als sie ihre Augen aufhoben von Ferne, erkannten sie ihn nicht und erhoben ihre Stimme und weinten. Und ein jeder zerriss sein Kleid und sie warfen Staub gen Himmel auf ihr Haupt und saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte und redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Der Herr segne uns dieses sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigtext konfrontiert uns mit dem unerklärbaren Leid. Vor Augen gestellt wird uns ein Mann mit Namen Hiob, was von seiner Wortbedeutung so viel heißt wie: Wo ist der Vater? Ob er gelebt hat, wann er gelebt hat, das wird von den Theologen heutzutage meistens bestritten. Diejenigen, die noch immer daran festhalten, denn immerhin wird er ja auch in der Bibel noch von Hesekiel erwähnt oder von Jakobus und auch von Paulus, diejenigen jedenfalls, die sagen, das sei zu der Zeit der Patriarchen von Jakob und Isaak gewesen. Und das liegt so ungefähr 4000 Jahre zurück. Gelebt soll er im Lande Uzhan, das ein heute nicht mehr bekannter Teil in Arabien war. Man sagt, es sei das spätere Stammesgebiet von Manasse gewesen. Aufgeschrieben hat er seine Geschichte nicht selber, sondern weil die eben so dramatisch war, gab man sich die immer weiter. Und es hat dann jemand gemeint, bevor die ganz verflüchtigt, muss sie mal schriftlich fixiert werden. Und das hat dann entweder Mose oder Salomo getan. Seither haben wir dieses Buch vor Augen. Der Inhalt des Buches, der soll sich mit der Krise der Weisheit beschäftigen. Bisher galt für jeden Menschen, wer gut handelt, der wird auch gut versorgt. Und dafür stand dieser Hiob ja wirklich eindeutig. Hiob war reich, er war gerecht und mit Gott vertraut. Er hatte ein gütiges Herz und kümmerte sich um Arme. Er lebte rechtschaffen und fromm. Er war so ein richtiger Vorzeigechrist. Bis zu dieser Thronratssitzung. Von da an überschlugen sich die Ereignisse und hier war plötzlich am Ende seiner Weisheit. Eine Hiobsbotschaft folgte auf die andere. Und die erste Prüfung, die ihm auferlegt war, die besteht er überraschend gut und überwindet sie auch. Als es aber dann an seine körperliche Existenz geht, ja, da haut es auch einen Hiob gewaltig aus der Bahn. Bei Jörg Zink habe ich gelesen, der sagt, dieser Gott zwingt zur Gottlosigkeit. Und wenn Hiob nicht verfällt, so liegt es daran, dass er eine dichterische Figur, ein gedichtetes Urbild übermenschlichen Stehvermögens ist. Tja, ob nun hier wirklich eine fiktive oder eine reale Persönlichkeit war, das wird sich erst für uns im Himmel erweisen. Aber bis dahin will ich gerne daran festhalten, dass dieser Mann wirklich gelebt hat. Denn das, wie er auftritt, das war doch typisch menschlich. Der ging nicht nur täglich fromm einher, sondern im Gegenteil. Der hat ganz schön gegen Gott opponiert. Und er hat ihn zur Rede gestellt. Er hat ihn in die Pflicht genommen und hat ihn vor Augen gehalten, ich bin doch nicht schuld. So weit konnte Gott mitgehen. Nein, Schuld war hier nicht. Aber er war der heilige Gott und er kann nicht Belohnung von ihm fordern und sich auch nicht auf seine Werkgerechtigkeit einlassen. Nein, für unseren Gott zählt nur eins, und das ist das Opfer unseres Herrn Jesus. Bloß war das eben zur Zeit Hiobs noch nicht spruchreif, aber es klang schon an. Wir hören im Hiob-Buch, Kapitel 19, Vers 25, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und deshalb beugt sich der erhabene, mächtige, heilige Gott zu Hiob hinunter und fragt ihn, Hiob, wo warst du eigentlich, als ich das alles geschaffen habe? Was hast denn du dazu beigetragen? Und Hiob erkennt, nichts. Kleinlaut muss er eingestehen, dass er eigentlich nichts fordern kann. Es ist alles Gnade, die ihn getroffen, gedemütigt und auch gerettet hat. Gnade ist sogar diese schwere Versuchung, die an ihn herangetragen wird. Ich weiß, dass das abgehoben klingt, aber so ist es. Damals bei Hiob und heute bei uns. Versuchung umgibt uns ständig. Und zwar massiv. So massiv, dass sogar Jesus uns so zu beten lehrt. Und führe uns nicht in Versuchung. Vor Augen hat er dabei mit Sicherheit nicht bloß die lila Schokolade oder andere Verharmlosung von Sünde. Sondern Jesus ging es wirklich um mehr. Vor Augen steht ihm mit Sicherheit alle Lügen, aller Diebstahl, Ehebruch, Neid, Hass, Zorn. Bloß, wen hebt das heute noch vom Hocker? Das sind doch alles Dinge, wenn man die geschickt einzusetzen versteht, ja, dann kann man damit sogar noch seine eigene Karriere fördern. Anders ist es, wenn es jemanden seine Gesundheit angetastet wird. Also dann ist der Aufschrei und die Angst riesengroß. Sofort gibt es die Frage, wie kann das sein? Wer ist daran schuld? Sollte sich wirklich jemand in der Bibel den Rat holen wollen, dann findet er bei Jakobus, Gott ist es ganz bestimmt nicht. Bei Jakobus in 1,13 lesen wir, so wie Gott nicht in Versuchung geführt werden kann, versucht er auch selbst niemand. Gott lässt niemanden ins Messer laufen und tritt auch selbst nicht als Versucher auf. Das macht seinen Gegenspieler viel geschickter und viel demonstrativer. Was aber Gott tut, das ist, er prüft. Er lässt prüfen, wie groß unser Vertrauen zu ihm ist. Als ich das eine oder andere gelesen habe zur Vorbereitung, da bin ich auch über einen Kommentar gestolpert, da hat jemand diese Thronratsszene mit einem Gerichtsalltag verglichen und der sagt, dass der Richter dem Staatsanwalt, also hier in dem Fall dem Satan, den Auftrag gibt, na dann bring doch endlich herzu, was den Klienten anklagt. Du hast freie Hand, du kannst alles machen. Und der kennt auch keine Skrupel. Der schreckt auch vor Folter und vor Erpressung nicht zurück. Nur an eins darf er eben nicht ran, er darf ihn nicht verurteilen. Das ist Sache und bleibt auch Sache unseres Herrn. Der Mensch hier und sozusagen auch wir als Menschen heute, wir werden von ihm geschützt, bis zu dem Zeitpunkt des Offenbarwerdens vor seinem Richterstuhl. Gott will niemanden zu Fall bringen, sondern prüfen und ertüchtigen. Er will uns fit machen für den geistlichen Kampf. Und das ist haarsträubend, wenn man den Hiob ansieht. Zwei hammerharte Versuchungen, die auch Gott noch duldet, was ihm zur Prüfung werden soll. Konkret benennt der heutige Text seine qualvolle Hautkrankheit, die ihn von Kopf bis Fuß betroffen hat. Und auch die anderen Schicksalsschläge, die ihn trafen, aller Besitz, alle geliebten Kinder, nichts mehr da. Was ihm blieb, war das nackte, kaputte Leben. Nun mag man einwenden, das gibt es heute immer noch. Ein Blick in die Ukraine oder nach Syrien oder in die Türkei. Was sehen wir dort? Zerbombte Häuser, verlassene und unter Trümmern begrabene Menschen. Hoffnungslose, zerstörte, apathisch hungernde Menschen. Das, selbst wenn es uns noch nicht betroffen hat, aber hergeben und loslassen, das macht doch auch vor unserer Türe nicht halt. Auch wir kennen Krebs. Auch wir müssen geliebte Menschen, die wir so schmerzlich vermissen, hergeben. Und das wirft so viele in abgrundtiefe Krisen. Sicher wird nicht jeder deshalb gleich sich mit Hiob vergleichen können oder dürfen. Aber lernen sollten wir schon von ihm und schauen, wie sein Geschick sich mit dem unseren deckt. Und dann ist mir auch noch wichtig, dass wir auf diese zwei Welten mitsehen, so wie sie uns hier vorgestellt wird. Hier wird klar beschrieben, dass es neben der sichtbaren Welt, in der wir leben, noch die unsichtbare gibt. Das ist einfach Fakt und Realität. Und in die unsichtbare Welt, das wissen wir, da gehört Gott hinein. Aber eben auch die Engelswesen, die hier Gottes Söhne genannt werden. Engel, das wissen wir, sind sowohl dienstbare Geister als eben auch abgefallene Wesen, die als Dämonen ihr Unwesen treiben. Und dieser Anführer nennt sich Satan, Durcheinanderbringer, einer, der die ganze Welt durchstreift, wie es hier heißt, und umhergeht wie ein brüllender Löwe, so sagt es Petrus. Und das umgibt uns noch heute. Es umgibt uns und beobachtet uns. So sagt es jedenfalls Paulus. 1. Korinther 4,9. Wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den Engeln. In der anderen Welt sind wir wie ein aufgeschlagenes Buch. Alles ist einsichtig. So wie Hiobs Lebensweise dort sehr genau registriert wurde, wird auch unser Leben sehr deutlich wahrgenommen. Es gibt im Himmel keine Heimlichkeiten. Alles, was hier im Verborgenen geschieht, wird dort offenbar gemacht. Es hat mal jemand gesagt, was du im Verborgenen bist, das bist du wirklich. Also, was du im Verborgenen tust, das zeigt eigentlich dein Wesen. Und von daher sollen und müssen wir diese Dinge durchaus auch vor Gott ordnen. Luther wusste das auch und hat deshalb gesagt, nicht nur in Gedanken und Werken, sondern eben auch in Worten und Werken, meint er. Und eben auch die Gedanken, die wollen durchleuchtet sein. Und noch steht es ja Gott sei Dank jeden Einzelnen frei, ob er dies macht oder nicht. Aber ich denke an diese sogenannte KI, die jetzt so demonstrativ über uns aufgezogen wird, diese künstliche Intelligenz. Also was da noch alles kommt, wer wird das wissen? Aber ich denke, es sind alle die gut dran, die sich schon jetzt einüben in ein Leben der Wahrhaftigkeit, bevor alles andere offengelegt und offen gemacht wird, schon hier auf Erden. Wenn das alles sehr nach George Orwell 1984 und den berühmten Satz von Big Brother is watching you erinnert, kann ich gut verstehen, geht mir genauso. Und deshalb will ich unbedingt noch den Unterschied hinsetzen, weil es bei Gott wirklich nicht darum geht, dass er alles unter Kontrolle hat und unter Beobachtung und unter Unterdrückung. Nein, für ihn ist wichtig der Schutz, die Vergebung und die Bewahrung der Seinen. Und dass er noch Leute bewahrt und behütet und beschützt, das bezeugt Gott sei Dank immer noch der eine oder andere. Ich habe jetzt erst letztens ein Zeugnis gelesen von einem Pfarrer, der schrieb, eine Situation in seiner Gemeinde, da gab es eine Gemeinschaft, die sehr mit den finsteren Mächten zu tun hatte. Und er schreibt nun, ich fuhr eines Tages Auto und hatte auf dem Rücksitz eines meiner Kinder. Plötzlich merkte ich, wie ich ohne Ursache auf einen Mast zufahre und wie gelähmt bin. Ich kann nicht denken, nicht lenken, nicht bremsen. Ja, ich kann überhaupt nichts mehr tun, außer zuschauen, wie das Auto auf den Mast prallt. Mir selber ist nichts passiert, aber mein Kind ist sehr schwer verletzt, dass es kaum Überlebenschancen hat. Und nach ärztlicher Auskunft auf jeden Fall schwere geistige Schäden zurückbleiben würden. Und zur selben Zeit bekommt eine Glaubensschwester weit entfernt in einem ganz anderen Ort während ihres Gebetes sowas wie ein Bild, eine Vision, wo sie genau diesen Unfall vor Augen hat. Sie sieht alles haarklein und sieht sogar noch, dass um diese Unfallstelle alles wie Häuser aufgestellt werden, die aussehen wie Tempel und die zu dieser Gemeinschaft gehören. Sie sieht, wie diese Glieder der Gemeinschaft diesen Pfarrer verfluchen und eigentlich sollte der Unfall tödlich ausgehen. Aber es standen, wie sie gesehen hat, wirklich die Engel dazwischen und haben Schlimmeres verhindert und auch geheilt. Denn das Kind wurde wieder gesund, aller ärztlichen Prognosen zum Trotze und auch wieder vollständig geheilt. Es geschieht eben wirklich nichts, was nicht zuvor am Thron Gottes vorbei muss. Und Gott sei Dank endet auch nicht alles im Leid und Chaos, sondern es hat alles eine Perspektive. Gott hat alles im Griff, auch bei Hiob. Hiob kannte nämlich auch noch eine Ressource, die ich mit Gebet umgeschrieben habe. Seine Frau, die hatte nämlich eigentlich dasselbe schlimme Schicksal getroffen. Auch für sie waren die Kinder weg, der Besitz war weg. Sie saß im selben Schmutz und Elend. Nur zieht sie aus dem Ganzen viel andere Schlüsse. Aus ihrer Rede ist zu hören, dass sie mit Gott längst abgeschlossen hat. Sie sagt, ihr Mann, hältst du immer noch an deiner Gottergebenheit fest? Fluche doch endlich Gott und stirb. Das heißt, setz ihm doch einfach den Stuhl vor die Tür und lass alle Fünfe gerade sein, denn der da oben kann ja doch nicht helfen. Und Hiobs Antwort: Du redest wie eine Dumme. Das Gute nehmen wir von Gott an, sollen wir da nicht auch das Böse annehmen? Bei alledem kam kein sündiges Wort über seine Lippen. Andere Worte schon. Und nicht immer nur schöne. Gleich im nächsten Kapitel, da verwünscht er den Tag seiner Geburt. Aber er hat nie aufgehört, mit Gott in Kontakt zu bleiben. Was ja nichts anderes ist als Gebet. Beten ist der Schlüssel zum Himmel. Und er verknüpft uns mit der unsichtbaren Welt. Führe uns nicht in Versuchung, hat uns Jesus gelehrt. Und wie wir gehört haben, ist es auch von großer Bedeutung. Denn die Versuchungen werden an Orten entwickelt, die nur durch Gebet verhindert und bestanden werden können. Wer Versuchungen nur mit den ihm Möglichkeiten, mit den irdischen Mitteln der sichtbaren Welt angehen will, der kommt nicht sehr weit im geistlichen Kampf. Denn, wie schreibt Paulus, Epheser 6, Vers 12, wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und gegen Gewalten, die die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Wir brauchen dringend die Verbindung zum geistlichen Zentrum. Gebete können den Arm Gottes bewegen, sagen wir. Unsere Gebete sind doch nicht bloß Seelenhygiene oder Selbstreflexion, sondern es sind die Meldelinien im geistlichen Kampf. Und das Dritte, was ich noch unbedingt erwähnen möchte, ist die Verbindung zu gleichgesinnten Menschen. Die intakte Familie und Gemeinde sozusagen. Menschen, die aufeinander achten und füreinander da sind. Hier besuchten seine Freunde, die 7 Tage mit ihm trauern und leiden, 7 Tage schweigen. Und es gibt nicht wenige, die sagen, hätten sie es doch dabei belassen. Hätten sie Gott wirken lassen. So aber haben sie dann hier mit vielen Ratschlägen bombardiert, die ihm nicht unbedingt nur Rat gegeben haben, sondern eben viele Schläge verursachten. Nein, Leid braucht nicht viele Worte, sondern hauptsächlich Präsenz. Präsenz der sichtbaren wie unsichtbaren Welt. Preisgegeben ist niemand. Wir alle stehen in Gottes gnädiger Hand. Er ist es, der uns an den jetzigen Platz gestellt hat, an dem wir stehen. Er hat uns die Umstände zugeteilt und hat uns auch Möglichkeiten vorgelegt, mit ihm zu leben und bei ihm zu bleiben. Wir sind nicht allein. Der Himmel steht allen offen. Wir stehen unter seinem persönlichen Schutz. Und er hat uns Jesus, seinen Sohn, geschenkt. Mit ihm sollen und dürfen wir leben und reden. Er ist es, der uns auch die Gemeinde geschenkt hat. Das waren für mich die 3 Punkte, die ich heute weitergeben wollte. Unerklärliches Leid geschieht erstens nicht unkontrolliert, sondern wird im Thronrat verhandelt, wo unser aller Fürsprecher und hoher Priester Jesus Christus für uns eintritt. Leid kann zweitens reflektiert werden. Wir dürfen es ihm bringen im Gebet, ob wir es ihm jammern, klagen, ihm anschreien. Er verträgt und will nur, dass wir unser ganzes Zutrauen auf ihn setzen. Und Leid will drittens geteilt sein. Es braucht die Gemeinde, die nicht nur sonntags im Sonntagsstaat beieinander sitzt, sondern auch im Alltag Anteil aneinander nimmt und sich eben gegenseitig bezeugt, dass Gott seine schützende, unsichtbare Hand auch im Leid über einen jeden von uns hält. Amen.